Und damit treten wir wieder ein in den Podcast Bonustrack, der sich noch einmal mit dem Thema Fußball beschäftigt in der Rückerinnerung. Das Jahr 2004 bescherte uns ja die Fußball-EM. Schon damals wurde im Medienmagazin die Sprache der Fußballkommentatoren analysiert. Das hören wir gleich. Anschließend dann ein Sprung in das Jahr 2006 zur letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Eine Aufnahme aus dem Medienmagazin vom 8. Juli 2006. Da ging es dann um die Durchdringung des Fußballs generell in den Medien. Doch zuerst der Sprung ins Jahr 2004.
Holding on, ich nehme das mal wörtlich von Commercial Breakup und halte mal kurz ein, weil das nächste Thema drückt schon im Rohr.
Wo ein Sieger ist, ist auch ein Verlierer.
Und auch das Finale beginnt bei 0:0.
Die immer wieder gern zitierte Sammlung von Fußballphrasen à la der Ball ist rund ist bei der Fußball-Europameisterschaft mindestens um zwei weitere Plattitüden reicher geworden, wobei die Weisheit, dass ein Spiel bei 0:0 beginnt, Michael Ballack zu Beginn der EM auf einer Pressekonferenz einbrachte und von Johannes B. Kerner dankbar aufgegriffen wurde.
Sicherlich wissen wir, dass wir die Spiele in der Vergangenheit verloren haben, trotzdem geht jedes Spiel wieder bei 0:0 los.
Vielleicht gab es ja diese Fußballweisheit auch schon früher. Jemand, der sich mit Fußball Sprache nicht so wie ich sporadisch, sondern gezielt, akribisch und kompetent beschäftigt hat, ist Thomas Paulwitz von der Sprachfachzeitung Deutsche Sprachwelt. Sind Ihnen diese zwei Beispiele auch aufgefallen, Herr Paulwitz?
Diese beiden bewusst nicht, aber sie passen natürlich ins Bild.
Was haben Sie denn herausgefunden? Wie sieht denn Ihre Bilanz aus oder die Bilanz der Kommentatorenleistung?
Ja, also die Bilanz der Kommentatorenleistung ist nicht so gut ausgefallen, denn die Kommentatoren sind sprachlich nicht so ganz auf dem Laufenden, auch international. In anderen Ländern wird wesentlich lebhafter kommentiert und auch sprachlich besser. Was in mir in jüngster Zeit aufgefallen ist, die Kommentatoren sprechen während der Spielzüge keine ganzen Sätze. Sie verfolgen einen Telegrammstil. So kann einfach auch keine Spannung entstehen. Es werden einfach nur die Namen der Spieler genannt. Statt Spieler XY flankt zu Spieler YZ wird dann einfach nur der Spielername genannt und auf diese Weise entsteht keine Dramatik.
Das können wir uns mal ganz kurz im Ausschnitt anhören.
Seedorf, Overmars, David, Jaap Stam, noch Palacio wechselt ja zu Milan, Dick Advocaat, ja was aller... Er alles aushalten musste. Scolari haben wir auch kurz gesehen. Dem sind inzwischen die Herzen der Portugiesen zugeflogen. Das war zu Beginn der Europameisterschaft. Beileibe nicht so. Miguel, das wird ein spannendes Duell.
Das war Reinhold Beckmann. Gab es denn qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen Kommentatoren bei der ARD und beim ZDF? Oder bemängeln Sie das bei allen?
Also es scheint eine deutsche Krankheit zu geben bei den Kommentatoren, aber es sind zwei Leute, die vor allem herausragen, die besonders aufgefallen sind und das ist auch entsprechend in den EM-Foren im Internet bemängelt worden. Das sind die beiden Fernsehreporter Beckmann und Kerner. Diese beiden pflegen ihren Talkshow-Stil weiter in der Kommentierung der Spiele. Und das passt einfach nicht für die Spiele. Wenn wir an die Kommentierung des Finales 1954 denken durch Herbert Zimmermann, der hat damals gesagt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und Tor, Tor für Deutschland. Heute würde es heißen, wenn jetzt Johannes B. Kerner kommentieren würde, Rahn, 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 da ist er drin. Und das ist der Unterschied eben zwischen einer guten und einer schlechten Kommentierung.
Aber Sie haben dabei nicht berücksichtigt, dass diese berühmte Fußballreportage 1954 ja eine Radioreportage war, die übrigens der Deutschlandfunk morgen 16.53 Uhr zur Originalzeit wie vor 50 Jahren noch einmal wiederholt. Im Fernsehen möchte man ja eigentlich nicht das erklärt bekommen, was man ohnehin schon sieht. Wie müsste denn eine gute Fernsehreportage Ihrer Meinung nach ablaufen? Also Sie sagten ganze Sätze sprechen. Ich glaube, Sie kritisieren auch die vielen Anglizismen.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Die Anglizismen sind auch ein Zeichen dafür, dass die Kommentatoren überfordert sind, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie die Lage auf dem Spielfeld mit eigenen Worten vermitteln sollen, dann flüchten sie sich in diese Anglizismen. Man kann nur spekulieren, warum. Wollen sie Eindruck schinden? Wollen sie Fachwissen vortäuschen? Also meiner Meinung nach muss das Elfmeterschießen nicht Shootout genannt werden, der Kampfgeist nicht durch Fighting Spirit übersetzt werden und der Spieler des Tages muss nicht Man of the Match genannt werden und so weiter.
Aber ich glaube, das ist auch schon jetzt ganz kurzfristig zu Johannes B. Kerner gedrungen, denn er hat, ich habe aufgepasst, beim Spiel am Donnerstagabend Tschechien gegen Griechenland Man of the Match übersetzt.
Und Dallas, der Fünfer, ist Man of the Match. Er ist der Spieler des Spiels.
Das ist mir auch aufgefallen. Das bestätigt uns. Vielleicht haben wir dann mit unserem Appell Erfolg gehabt.
Da war das Silver Goal, Golden Goal.
Aber Sie sind nicht der Meinung, dass man nun Foul und Silver Goal übersetzen muss?
Das Wort Foul muss man nicht übersetzen. Das hat sich eingebürgert. Das ist keine Prunkvokabel, keine Prahlvokabel. Das Wort Silver Goal, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu übersetzen, denn das ist das letzte Mal, dass das Silver Goal angewendet wird bei dieser Europameisterschaft. Das wird sowieso abgeschafft.
Ich weiß nicht, ob das die Normalzuschauer genauso reflektieren wie Sie. Die TV-Zeitschrift TV Today, auch ein Anglizismus, aber das ist wieder ein anderes Problem, dem ZDF-Mann Johannes B. Kerner bescheinigt, dass er der beste Kommentator bei der Fußball-EM ist, denn sie haben eine repräsentative Umfrage gemacht mit Mnet zusammen. 1000 Bundesbürger ab 14 wurden befragt. Auf Platz 2 kam dann mit 20%, Kerner hatte 39%, Reinhold Beckmann. Und daran sieht man doch, dass eigentlich das möglicherweise dem Fußballvolk egal ist, oder?
Das sehe ich nicht so, denn es kommt auch immer darauf an, wie so eine Umfrage gestellt ist. Ich habe natürlich auch von dieser Umfrage gehört. Es ist bemerkenswert, dass die kurz nach unserer Pressemitteilung rausgekommen ist. Ich habe mehr den Eindruck, dass es sich dabei um eine Befragung handelt, wer ist eigentlich der bekannteste Kommentator, denn der Kerner ist nun mal der bekannteste Kommentator von diesem und danach kommt Beckmann. Vielleicht gab es auch keine andere Antwortmöglichkeit. Mir scheint das nicht sehr glaubwürdig, das Ergebnis.
Auf alle Fälle bleibt ja, und Sie erwähnten es ja schon mit der berühmten Radioreportage, dass man sich zum Fernsehbild den Radioton holt. Meine Empfehlung, das RBB-Inforadio anschalten morgen. Und was da abläuft, das steigert den Fußballgenuss um ein Vielfaches. Hören wir doch mal ganz kurz hinein in eine Radioreportage vom letzten Samstag.
Dick Advokat hat schon die Tränen in den Augen wie alle anderen. Männer, erwachsene Männer warten auf den Elfmeter. Jetzt kommt er und der ist drin. Drin! Holland, jawohl, ist im Halbfinale. Was für eine Dramatik. Was für ein unglaubliches Ende, liebe Freunde im Nachbarland. Jetzt kann er losgehen, der große Umzug mit den Wohnwagen. Macht euch fertig an den Grachten und startet den Orangenjubel. Was für eine Atmosphäre, ein unglaubliches Blitzlichtgewitter hier in stockschwarzer Nacht. Hier im Süden von Portugal und Holland, das so viele große Elfmeterschießen vergeben hat, steht im Halbfinale gegen die Portugiesen.
Und dasselbe letzte Tor im Elfmeterschießen im Spiel Schweden-Niederlande im ZDF kommentiert von Bela Reti.
Jetzt liegt's an Arjen Robben. Dem einzigen, der in Holland spielt, noch geht nach England. Der kann die Mannschaft Dick Advocaat von einem Trauma befreien. Wenn er trifft, ist Holland im Halbfinale. Und er trifft. Gucken Sie sich mal diese Bilder an.
Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht Fußballsprache analysieren? Was vermitteln Sie mit Ihrer Sprachzeitung?
Ja, wir geben eine vierteljährlich erscheinende Sprachzeitung heraus, die nennt sich Deutsche Sprachwelt. Und damit wollen wir allgemein für ein gutes Sprachbewusstsein werben, weil die Sprache der Ausdruck der Gedanken ist. Und wenn man nicht ordentlich sprechen kann, dann kann man auch nicht ordentlich denken.
Wollen wir mal hören morgen, wie es sich anhört, wenn das ZDF das Endspiel überträgt. Bei Johannes Bekerner, wie schon eben erwähnt, hatte man ja den Eindruck, dass er ihre Pressemitteilung zumindest zur Kenntnis genommen hat. Am Telefon, und damit bedanke ich mich recht herzlich für diese Information, war Thomas Paulwitz, der Schriftleiter der Sprachfachzeitung Deutsche Sprachwelt. Vielen Dank.
Danke auch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das Radio 1 Medienmagazin natürlich zu Beginn noch einmal zum Thema Fußball, auch wenn er in den letzten 4 Wochen ohne Unterlass gequält wurde. Aber schließlich stehen wir ja heute vor dem kleinen Finale und morgen vor dem Endspiel.
Bei einem Endspiel, da mobilisiert man alles, was man noch hat. Das ist ein besonderes, das Besonderste überhaupt, das Besonderste. Es ist das Schönste, was ein Fußballer erleben kann.
Fußball auf allen Kanälen, nicht selten Spitzenmeldungen in Nachrichtensendungen oder auf Titelseiten. Fußball auch in sonst eher sportfreien Sendestrecken. Ob Basteltipps für den Mittagstisch mit Fußball oder Kultur in der Nacht, Fußball okkupierte die Medien völlig. Dr. Thomas Horki, Sie haben als Sport- und Medienwissenschaftler und zudem als Sportjournalist das geübt. Auge. Ging denn dieses ganze Fußballdrama, die Fußballmania, um mal etwas von den Reportern zu klauen, ging das in Ordnung?
Also ich würde sagen, man muss das sehr stark trennen. Also wir haben eine große Kluft in den Medien zwischen einerseits den Printjournalisten, die meines Erachtens während der WM eine hervorragende Berichterstattung gemacht haben, qualitativ sehr gut, sehr viele Hintergrundberichte und auch von den Themen her ein breites Angebot gemacht haben. Und wir haben andererseits den Fernsehsport, der sich quasi völlig selbstständig entwickelt hat und wo ich mich tatsächlich frage, ist das noch Sportjournalismus, was da verzapft wird, um es mal einfach zu sagen. Denn wir haben es ja damit zu tun, dass wir dort mittlerweile nur noch die Übertragung der Spiele haben, die aber nur einen Anteil von 25% ungefähr an der gesamten Sendezeit hat. Und dann eben eine ganze Masse von Vor- und Nachberichterstattung, wo es tatsächlich mittlerweile nur noch darum geht, ein Thema unterhalten zu präsentieren, um letzten Endes ein Lizenzrecht, was man sehr teuer erworben hat, zu refinanzieren.
Aber geht es nicht auch um etwas Psychisches, dass man so ein Ereignis einfach ein bisschen ankocht und dann, wenn sich die Anspannung gelöst hat, dass man das einfach nochmal nachbereitet, auch scherzhaft meinetwegen wie bei den ZDF-Kollegen mit nachgetreten oder Waldis WM-Club auf der ARD?
Sicherlich ist das, hat das auch eine psychische Komponente. Letztlich geht es ein bisschen salopp gesagt um gute Laune Fernsehen. Man will die Leute bei der Stange haben und diese Comedy-Sendungen, die sich ja seit 2002 an die eigentlichen Sportsendungen anlagern, aber auch ganz offiziell als WM-Fernsehen verkauft werden, haben ja auch eine vernünftige Einschaltquote, so dass sich das auch rechnet. Die Frage ist ja, was passiert denn eigentlich mit dem Sport, wenn man das mal sagen darf? Was ist denn das ureigene Element des Sportes? Wird ja da ausgeweitet zu einer Unterhaltungsorientierung, Emotionalisierung und vor allen Dingen wird eigentlich nur noch darauf Wert gelegt, dass quasi eine Nation Anschlusskommunikation zur Verfügung hat, dass es also ein gemeinsames Erlebnis Fußball-WM im Fernsehen gibt. Das ist ja sowieso der Trend dieser WM, der wirklich auch uns allen in Erinnerung bleiben wird, dieses Public Viewing, also dieses Verhältnis von Mediensport, sage ich mal, und Öffentlichkeit, was tatsächlich neu definiert werden muss. Wir haben es ja mit riesigen Öffentlichkeiten zu tun, wenn Sie an das Halbfinale denken, was in der Spitze über 30 Millionen Zuschauer generiert hat. Wir sind jetzt bei einzelnen Zuschauern vor den Geräten und zusätzlich nochmal geschätzte runde 15 Millionen, die das in öffentlichen Veranstaltungen, also Public Viewing, aber auch in den ungefähr 13.000 Sportbars in Deutschland und in Gemeinschaft vorm Fernseher zu Hause im Wohnzimmer geguckt haben, haben wir es also insgesamt mit einer kumulierten Öffentlichkeit von rund 45 Millionen Menschen zu tun. Das ist einfach eine unglaubliche Zahl und wenn man sich dann anguckt, was diese Menschen machen, sie feiern. Sie feiern im Grunde sich selber, sie feiern das Sport, den Sportjournalismus als ein Event. Und das ist tatsächlich der entscheidende Trend, dass wir ein neues Verhältnis zur Öffentlichkeit haben, dass wir also so einen Trend zum Sportevent haben im Journalismus.
Aber das ist seltsamerweise ja ein Trend, der aus den 30er Jahren kommt oder wo man es zumindest machen wollte, zu einem Trend mit den öffentlichen Fernsehstuben. Sicherlich in Ermangelung von Privatgeräten, aber man übertrug ja die Olympischen Spiele eben auch öffentlich, um damit Begeisterung für das Fernsehen zu bekommen. Dann entwickelte es sich zu einem Individualkommunikationsmedium und jetzt drängt es wieder nach draußen. Ist doch eigentlich erfreulich, oder?
Jein. Damals ist, wie Sie richtig gesagt haben, gab es quasi einen Zwang. Man hat die Leute in die Fernsehstuben geholt, weil es letztendlich gar nicht genügend Fernseher gab und das Medium noch neu war. Jetzt hat jeder Haushalt mindestens einen Fernseher und die Leute kommen auf einmal wieder zusammen, um in Gruppe Fernsehen zu gucken. Das heißt, ich benutze immer gern die Vokabel der Inszenierung. Die Menschen kommen dorthin, um sich selbst zu inszenieren, um ein Fest, ein gemeinsames Fest zu feiern. Also wir haben auch deutlich erkennbar im Sportjournalismus, das was mich interessiert, Konsequenzen, dass nämlich der Sportjournalismus dahin geht, ein gemeinsames Fest vor dem Bildschirm anzuregen. Sie finden deutlich Hinweise, Aufforderungen, feiern Sie gemeinsam, machen Sie dieses Event zu einem gemeinsamen Fest. Das ist, denke ich mal, eine neue Komponente, die auch mit der damaligen Zeit, auch mit der WM 1954 nicht zu vergleichen ist. Wir haben es hier mit einer ganz gezielten Inszenierung von Öffentlichkeit zu tun.
Bei Inszenierungen schwingt immer doch so ein bisschen der Beigeschmack mit, dass da auch manipuliert wird. Würden Sie so weit gehen, dass hier also Ereignisse verfälscht werden durch eine Inszenierung, auch durch Journalismus?
Nein, würde ich überhaupt nicht. Denn schon die Grundannahme des Vergleiches zwischen, sagen wir mal, der Realität des Spiels, des Sportes, was da unten auf dem Platz stattfindet, und dessen, was nun durch das Fernsehen oder auch durch andere Medien transportiert wird, ist ja grundsätzlich falsch. Denn dass Medien ihre eigene Realität konstruieren, ist per se klar, ist gegeben. Wir können also die Realität nicht mit der Medienrealität vergleichen. Und von daher wäre dieser Satz, das ist ja alles nur inszeniert, wäre falsch. Was ich meine mit der Inszenierung ist, dass wir es ähnlich wie mit dem Theater mit bestimmten Prozessen zu tun haben. Wir müssen uns fragen, mit welchen Mitteln wird denn mittlerweile diese Medienrealität hergestellt? Und diese Mittel haben sich tatsächlich sehr stark geändert. Also wenn wir es dieses Jahr uns angucken, haben wir zum ersten Mal auch einen Trend, dass der Journalismus in die Öffentlichkeit geht. Also wir haben es nicht nur mit großen Öffentlichkeiten zu tun, die Fernsehen gucken, sondern wie wir das bei RTL, vor allen Dingen bei RTL, aber auch beim ZDF mit dem Sony Center sehen, gehen die Fernsehsender verstärkt offenbar mit ihren Studios in große Öffentlichkeiten. Bei RTL waren es bis zu 500.000 Menschen, die rund um dieses Studio, wie man es ja kaum noch nennen kann, gestanden haben. Auch beim ZDF sind es rund 3.000 Menschen im Sony Center und machen dort Sportjournalismus in der Öffentlichkeit, was ja erhebliche Konsequenzen für den Sportjournalismus hat. Wenn Sie verfolgt haben, dass Günther Jauch einige Fragen kaum stellen konnte, weil hinter ihm bereits eine Masse an Zuschauern nach anderen Fragen giert sozusagen, dann ist das eine veränderte Form, auf die sich der Sportjournalismus erstmal einstellen muss.
Und umgekehrt wäre es natürlich bedauerlich, wenn also der Sportjournalismus, die Inszenierung, dann als das Wahre empfunden wird und das eigentliche Fußballspiel irgendwie ganz einfach daherkommt, ohne Zeitlupe, man sitzt im Stadion, hat überhaupt keine Atmosphäre, wie beim Spiel Frankreich gegen Portugal, wo die Radioreporter bemängelten.
Sie hören es auch an der Kulisse. Es ist nicht das prickelnde Aufjohlen der Massen, sondern eher das Zuschauen und Mitfiebern und langsames Leiden. Ja, was ist denn hier los in München? Was ist denn mit den Fans heute? Die Franzosen lethargisch, die Portugiesen völlig ruhig. Ist dann hier WM-Halbfinale? Fragezeichen.
Ja, interessante Einsichten von Dr. Thomas Horki, Medienwissenschaftler, Sportwissenschaftler und Journalist, der zudem vor 5 Jahren eine Dissertation eben gerade zu diesem Thema Sport und Inszenierung schrieb. Vielen Dank.
Bitteschön.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.